Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen und ein frohes, gesegnetes neues Jahr uns allen. Ich freue mich, dass der erste Gottesdienst im neuen Jahr gleich so gefüllt ist, dass wir unseren Raum hier auch so gefüllt haben. Ich hoffe, dass ihr schöne Weihnachtstage hattet. Etwas gerade noch, ich hatte es vergessen, Andreas noch zu sagen, aber wir haben auch gute Nachrichten, auch von Payam. Viele von euch wissen ja, dass er im Krankenhaus liegt und gestern hörte er sich wirklich schon sehr, sehr gut an. Er hofft, dass er nächste Woche wieder rauskommt. Also vom Gefühl her sagt er, ich bin drüber, ich habe es komplett hinter mir, aber das sagt der Arzt noch nicht. Und von daher müssen wir noch abwarten, was die Ärzte dann am Ende sagen. Aber so wie es aussieht, sieht es im Moment wirklich gut aus und da können wir dankbar für sein. Ja, genau. Und dankbar wollen wir auch ins neue Jahr starten. Ich möchte gerade noch mit uns beten. Können wir noch mal kurz aufstehen? Vater, wir sind, wo wären wir heute Morgen, wenn du nicht barmherzig wärst? Das ist der Grund unserer Existenz, das ist der Grund dessen, dass es uns überhaupt gut geht, noch so gut geht, weil du barmherzig bist. Herr, und wir sind so nicht. Wir wollen es gerne lernen, wir wollen gerne von dir abschauen. Du weißt, wo wir so unvollkommen sind und so kommen wir auch heute Morgen mit all unserer Unvollkommenheit und danken dir, dass wir mit Barmherzigkeit rechnen dürfen. Wir beten dich an als unseren himmlischen Vater, der sich über uns erbarmt hat, damit wir es lernen, uns auch über andere zu erbarmen. Möge das auch das neue Jahr prägen, in das wir hineingehen. Möge unser Herz wirklich überzeugt sein von dieser Wahrheit, dass du barmherzig bist, dass das Evangelium wahr ist, dass es tief in uns lebt, uns verändert von innen heraus, uns zu Menschen macht, die die Handschrift deiner Barmherzigkeit tragen. Und wir danken dir für Payam, dass es ihm wieder besser geht. Wir wollen wirklich um vollständige Genesung beten. Und einfach auch für alle in irgendeiner Art und Weise unter uns leiden, dass sich auch dort deine Barmherzigkeit zeigt. Amen. Setzen wir uns, ihr Lieben. Die Jahreslosung für dieses Jahr, eine sehr schöne Jahreslosung. Jesus Christus spricht, eine Aussage, ein Wort von Jesus selbst. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Zweimal das Wort barmherzig. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzigkeit ist ja ein großes Thema, aber ich denke, ihr würdet alle mit mir übereinstimmen und sagen, Barmherzigkeit heute ist nicht mehr in. Der Entertainer und Satiriker Jan Böhmermann machte in einem Interview auf der Frankfurter Buchmesse einmal deutlich, wo er sagte, Twitter ist unbarmherzig. Es werden Überschriften hin und her geworfen, man beschimpft sich gegenseitig und versucht, Positionen möglichst zuzuspitzen. Und ich denke, jeder von uns, der nur ein bisschen in den Foren und in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, der weiß, wie brutal und unbarmherzig Menschen sein können. Was für Beschimpfungen und Diffamierungen dort an der Tagesordnung sind. Und wer sich heute für ein öffentliches Amt bewirbt, der muss damit rechnen, dass Menschen ins Internet zurückgehen und versuchen, von diesem Menschen irgendwelche Jugendsünden zu finden. Um sie dann in die Öffentlichkeit, ins Licht zu zerren. Barmherzigkeit? Fehlanzeige. Aber bevor wir jetzt anfangen, auf die böse Gesellschaft herumzupochen und zu sagen, wie unbarmherzig doch diese Welt ist, wagen wir doch einen Blick auf uns selbst. Die Jahreslosung steht in Lukas 6. Und es ist interessant, in welchem Kontext das steht, in welchem Zusammenhang dort. Denn im Kontext spricht Jesus von dem Gebot der Feindesliebe. Denen Gutes tun, die uns hassen. Die segnen, die uns verfluchen. In diesem Zusammenhang sagt Jesus, seid barmherzig. Und wenn wir jetzt in diesem Moment ehrlich genug wären, ich glaube, dass hier genügend hier vorne hinkommen würden und sagen würden, hey, wenn das so ist, ich habe schon genügend Mühe, bleibend meine Freunde überhaupt zu lieben. Unser Bedürfnis, uns selbst zu schützen, ist hoch. Natürlich wollen wir die lieben, von denen wir sagen, wir wollen sie lieben. Aber unsere Liebe geht immer nur so weit, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ist bei uns Schluss. Wir haben unsere Grenzen. Nicht wahr? Aber genau diese Grenzen zeigen, wir haben eben nicht diese fortwährende und leidenschaftliche und aufopferungsvolle Liebe Jesu in uns. Und wenn es uns, wenn wir ehrlich sind, wenn es uns schon schwerfällt, die zu lieben, die uns nahe sind, mit denen wirklich konstant barmherzig zu sein, wenn es uns da schon schwerfällt, ja, was ist denn erst wirklich mit den wirklich schwierigen Menschen in unserem Leben? Mit denen, von denen Jesus sagt, eure Feinde. Wie können wir es nur lernen, barmherziger zu werden? Auf einmal sind wir an unseren Grenzen. Und es wird deutlich, dass die Jahreslosung im Zusammenhang steht mit einem der härtesten und schwierigsten Gebote, die Jesus uns überhaupt je erteilt hat. Liebt eure Feinde. Aber wie können wir trotzdem ein wenig barmherziger werden? Das Ideal bleibt immer, wie euer Vater. Auch wenn wir es nie ganz erreichen hier auf dieser Erde. Aber das ist unser Vorbild. Wie können wir barmherziger, wenigstens ein bisschen barmherziger werden? Und ich denke, darin liegt schon die Lösung. Indem wir uns die Barmherzigkeit Gottes anschauen. Wir müssen gefüllt werden mit der Barmherzigkeit Gottes. Wir müssen beim himmlischen Vater selbst beginnen. Ich habe es einfach genannt, sei barmherzig. Und wie werden wir barmherzig? Wie können wir es lernen, etwas barmherziger zu werden? Indem wir bei Gott beginnen. Gott ist barmherzig. Und ihr Lieben, das ist etwas, das muss erstmal ankommen bei uns. Das muss erstmal tief in uns landen, weil sonst wird alles andere nur Krampf und wir werden es nie schaffen, wirklich barmherziger zu werden. Solange wir es aus uns heraus versuchen, wird es nur ein Krampf sein und immer nur ein Kampf, den wir verzweifelt kämpfen, aussichtslos. Aber einfach mal bei dieser simplen Aussage stehen bleiben und die in sich aufsaugen und da drin baden und sagen, ja, mein himmlischer Vater ist barmherzig. Auch mit mir. Ihr Lieben, das ist aller Anfang, weil wir können nicht geben, was wir nicht haben. Wir müssen es irgendwo herbekommen. Und woher? Von ihm. von ihm. Darum wollen wir barmherziger werden. Dann lass uns darüber nachdenken, was es heißt, dass Gott barmherzig ist. Was heißt das für uns? Was heißt das von Gottes Seite her? Was heißt das, dass Gott barmherzig ist? Was ist Barmherzigkeit überhaupt? Was macht Gottes Barmherzigkeit aus? Erster Punkt, den ich mit euch anschauen möchte darunter, vier kurze Punkte dazu. Gott ist der Maßstab für Barmherzigkeit. Gott ist der Maßstab für Barmherzigkeit. Gott ist der Maßstab für Barmherzigkeit. Viele von euch kennen die Geschichte und das ist eine sehr entscheidende und wichtige Geschichte. Ganz am Anfang, im zweiten Buch der Bibel, im Buch Exodus, und ich glaube, zwei Hauskreise mittlerweile unterwegs in dem Buch Exodus, um sich die Geschichte der Rettung, die Gott dort vollbracht hat an dem Volk Israel, einmal sich ein bisschen mehr anzuschauen. Und dann gibt es eine interessante Geschichte da drin, als das Volk Israel aus Ägypten heraus war. Und sie stehen am Berg Sinai und es kommt zu einer einzigartigen Begegnung zwischen Gott und dem Volk. Und Gott sagt, ihr könnt mit mir in eine Verbindung treten. Durch einen Bund. Und dann versagen sie schon in den ersten Wochen fürchterlich, indem sie sich ein gegossenes Kalb machen und darum tanzen und sagen, das ist Israel, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Mose ist über diese Aktion so frustriert, dass er sogar die Gesetzestafel, die Bundestafel zerschmettert hat. Und nach dieser Aktion ist Mose so frustriert, dass er zu Gott sagt, er braucht wieder Ermutigung. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich sehen, wer du bist, damit ich Hoffnung kriege. Damit ich Hoffnung habe, auch mit diesem Volk. Und Gott sagt, ich kann dir nicht meine Herrlichkeit zeigen. Du kannst sie nicht sehen. Du würdest es nicht überleben. Aber ich werde dir trotzdem etwas zeigen von meiner Herrlichkeit. Ich werde sie dir beschreiben und ausrufen. Und dann kommt es zu dieser einzigartigen, unglaublichen Begegnung zwischen Mose und Gott auf dem Berg Sinai, wo Gott sich ihm offenbart und wie Gott beginnt, sich zu zeigen. Und faszinierend, was Gott dort sagt. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade. Wir müssen uns das mal vorstellen. Hier ist der Schöpfer des Universums, des Kosmos, Richter aller Menschen. Und Gott benutzt keinen seiner Titel. Er sagt nicht, hey, ich habe hunderte von Milliarden von Galaxien erschaffen. Das, wovon er als erstes spricht, ist, ich bin barmherzig. Und das sagt Gott im Kontext von dem Versagen Israels. Das Erste, wovon Gott redet, ich bin barmherzig. Geduldig, liebevoll und treu. Ihr Lieben, Barmherzigkeit ist das, was uns groß macht in Gottes Augen. Warum? Weil es der Maßstab für ihn selbst ist. Er bestimmt, was Barmherzigkeit ist. Er ist der Maßstab für Barmherzigkeit. Weil Barmherzigkeit das ist, was Gott groß macht. Mose hat gebeten darum, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Was zeigt Gott Mose? Seine Barmherzigkeit. Das Erste, was er ihm zeigt. Gottes Barmherzigkeit ist ein wesentlicher Teil seiner Herrlichkeit. Und wir sind berufen, und das ist ein Geschenk, teilzuhaben an dieser Herrlichkeit. Wir denken nur, oh Mann, wie können wir nur barmherzig sein mit den schwierigen Menschen um uns herum? Aber in Wirklichkeit ist es ein Geschenk, weil wir etwas teilen dürfen, was Gott uns schenkt. Ihr dürft so werden wie ich. Es ist Teil meines innersten Wesens, das könnt ihr teilen. Was macht Gottes Barmherzigkeit aus? Er ist der Maßstab für Barmherzigkeit. Zweitens, Gott in seiner Barmherzigkeit leidet mit uns, mit. Was heißt das, wenn Gott barmherzig ist? Gott in seiner Barmherzigkeit leidet mit uns mit. Ihr Lieben, nirgends in der Bibel, ich glaube, wir haben gerade im Lukas-Evangelium zwei fantastische Geschichten, die uns Gottes Barmherzigkeit beschreiben wie keine andere Geschichte überhaupt in der Bibel. Nämlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter in Lukas 10 und die Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Und es ist faszinierend, dass diese beiden Geschichten in welchem Buch erscheinen? In dem Buch, wo die Jahreslosung steht. Und ich denke, das kommt nicht von ungefähr. Nur Lukas beschreibt uns, erzählt uns diese Geschichten. Der barmherzige Samariter und die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und es zeigt, wie das Lukas-Evangelium Jesus als die Verkörperung der Barmherzigkeit Gottes selbst sieht. Jesus ist im Lukas-Evangelium der vollkommene Mensch. Dort wird uns gezeigt, wie Gott sich Menschsein gedacht hat, wie es hätte sein sollen. Dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter wird uns die Geschichte von einem namenlosen Menschen erzählt, der von Räubern überfallen wurde, halb totgeschlagen wurde und dann zum Sterben am Wegrand zurückgelassen wurde. Es gibt also ein Opfer, das unverschuldet leidet. Er wurde geschlagen, er wurde ausgeraubt, nun liegt er da zum Sterben. Ein Priester und ein Levit, also diese geistlichen Führer der damaligen Zeit, kommen des gleichen Weges, aber machen einen großen Bogen, als sie ihn sehen. Warum auch immer, wird uns nicht gesagt. Vielleicht hatten sie Angst, dass die Räuber noch in der Nähe sind oder dachten, hey, der Nächste wird sich um ihn kümmern. Alle mal wieder wach gemacht. Ihr müsst barmherzig mit mir sein. Und dann kommt ein Dritter. Jemand, von dem keiner gedacht hätte, dass er hilft. Ein Samariter. Das war eine schwierige Volksgruppe für die Juden. Viel Spannung. Aber er sieht diesen Menschen. Und dann heißt es von diesem Samariter: Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Innerlich bewegt. Laut dem Wörterbuch von Bauer kann man Barmherzigkeit umschreiben mit Mitleid zeigen. Mitleiden, wenn jemand anders leidet. Innerlich bewegt sein. Es passiert was im Menschen. Da tut was weh, wenn er sieht, da ist ein Leidender. Das ist ein wichtiger Aspekt von Barmherzigkeit. Da tut einem selbst was weh. Und der Pharisäer sagt, dieses innerliche Bewegtsein, er identifiziert das, ja, er ist barmherzig. Er ist derjenige, der Barmherzigkeit geübt hat. Deswegen bekommt dieser Samariter, dessen Namen wir nicht kennen, für alle Zeiten den Titel der barmherzige Samariter. Das heißt, sowohl das Wort Barmherzigkeit als auch die Geschichte selbst beschreiben Barmherzigkeit als ein starkes Gefühl von Mitleid, von Sympathie, von Zuneigung gegenüber Menschen, die misshandelt sind, die leiden. Sondern wenn wir das auf Gott umsetzen, ihr Lieben, dann heißt das, wenn Gott leidende Menschen anschaut, dann fühlt er Liebe. Dann empfindet er etwas. Dann ist etwas, was sich in ihm regt. Dann ist da etwas, was schmerzt. Dann wird er empfindsam, dann wird er zart, er wird freundlich, besonders liebevoll und zuwendend. Und ihr Lieben, das ist das Erste, was wir verstehen müssen, wenn wir über Barmherzigkeit nachdenken. Über Gottes Barmherzigkeit. Wenn wir lesen, dass Gott barmherzig ist, ihr Lieben, dann ist das eine Zusicherung an uns. Gott fühlt dein und mein Elend. Genauso wie du und ich. Das ist die Aussage hinter Gottes Barmherzigkeit. Er fühlt unseren Schmerz genauso wie wir selbst. Das ist göttliche Barmherzigkeit. Und genau aus diesem Grund, ihr Lieben, ist Gottes Barmherzigkeit auch so ein unglaublich wichtiger Trost für uns. Nicht wahr? Es ist so wichtig für uns, dass Gott barmherzig ist. Ähnliches sehen wir in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Auch dort, der Vater wurde innerlich bewegt. Es hat ihn zerrissen, als er nur seinen Sohn in der Ferne sah und sah, was für ein Elend er durchlitten hat. Und hier ist der barmherzige Vater, der dennoch innerlich leidet, auch obwohl ihn sein Sohn so gedemütigt hat. Das Erbe schon vorzeitig haben wollte. Aber das ist es, ihr Lieben. Barmherzigkeit macht keine Vorhaltungen, wenn man schon Schmerzen sieht. Und in beiden Geschichten wird uns Gott oder Jesus in seiner Barmherzigkeit beschrieben. Vielleicht der einzige Unterschied ist der, in der Geschichte vom verlorenen oder vom barmherzigen Samariter litt das Opfer unschuldig. In der Geschichte vom verlorenen Sohn würden viele von uns sagen, der litt zu Recht. Und viele würden sagen, lass ihn leiden, er hat's verdient. Aber der entscheidende Punkt, ihr Lieben, ist doch der im Blick auf Gottes Barmherzigkeit. Egal, ob selbstverschuldet oder nicht, ob unverschuldet oder nicht, Gottes Reaktion ist in beidem die gleiche. Herzliche innere Anteilnahme, Mitleid, Barmherzigkeit. Aber Gott hat nicht nur ein Mitgefühl von Barmherzigkeit, Gott tut auch etwas, er lindert unser Leid. Auch das ist Teil der Barmherzigkeit. Und hier ist vielleicht der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Mitleid, den ich hier drin sehe. Aus meiner Sicht, Barmherzigkeit ist mehr als nur Mitleid. Barmherzigkeit beinhaltet Mitleid, es umfasst das Mitleid, dieses Mitleiden können, Empathie haben können. Aber Barmherzigkeit, Gott bleibt nicht bei diesen zärtlichen, mitfühlenden Gefühlen stehen. Er handelt. Gott in seiner Barmherzigkeit handelt, um eine Erleichterung von dem Schmerz zu erreichen und am Ende den Schmerz ganz zu nehmen. Und das wird in beiden Geschichten sowohl beim barmherzigen Samariter als auch beim verlorenen Sohn deutlich. Gott leidet nicht nur mit, er handelt, er tut was, er lindert. Er hilft den Schmerz tragen oder nimmt ihn ganz weg. So ist Gott. Und das führt zum letzten Punkt, ihr Lieben. Gottes größter Akt der Barmherzigkeit ist was? Seine rettende Gnade an uns. Seine rettende Gnade. In Epheser sagt Paulus, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Ihr Lieben, warum hat Gott sich das überhaupt zur Aufgabe gemacht, eine verlorene Menschheit, eine sündige Menschheit zu retten und für eine verlorene Menschheit seinen Sohn hinzugeben und leiden zu lassen, sterben zu lassen? Warum? Überhaupt einen Weg der Vergebung und der Gemeinschaft mit ihm wieder. Warum? Und dieser Vers sagt es uns, weil Gott reich ist an Barmherzigkeit. Ihr Lieben, Gottes Barmherzigkeit ist der Grund für den Ursprung all seiner Liebe und Gnade und Fürsorge uns gegenüber. Gottes Barmherzigkeit. Dass es überhaupt so etwas wie eine Rettungsmission Gottes gibt für uns schuldig gewordene Menschen, hat seinen Ursprung in seiner Barmherzigkeit. Weil er barmherzig ist, zutiefst barmherzig, so wie er sich selbst dargestellt hat gegenüber Mose. Ich bin barmherzig und gnädig. Das ist das, was ich zutiefst bin. Und die Frage ist, ist das bei uns angekommen? Ist das zutiefst unsere Überzeugung? Was siehst du, wenn du Gott anschaust? Trotz deiner Fehler in deinem Leben, die du auch siehst, was siehst du? Und ihr Lieben, weil Gott so ist, können auch wir ihn so erleben und erfahren. Und aus diesem Grund können wir es auch lernen, barmherzig zu werden. Sei barmherzig, weil Gott barmherzig ist. Und sei barmherzig, weil Gott barmherzig ist. Denn deswegen können auch wir lernen, barmherzig zu sein. Wir können lernen, barmherzig zu sein oder barmherziger zu werden, weil Gott es ist. Aber das muss erstmal bei uns ankommen. Zwei Herausforderungen noch am Ende dazu. Seine barmherzig mit den Schwierigen. Vielleicht für dieses Jahr. Ein bisschen barmherziger mit den schwierigen Menschen in unserem Leben. Nur ein Vers davor, Vers 35. Jesus sagt, vielmehr liebt eure Feinde. Und er fängt diesen Text an, schon in 27, 28, aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Wenn wir wirklich in Barmherzigkeit wachsen wollen, wirklich uns verbessern wollen, ihr Lieben, dann muss es dort beginnen. Was sind die herausfordernden Menschen in deinem Leben, in meinem Leben? Unsere Barmherzigkeit muss eine andere Sprache sprechen, wie das, wie man in dieser Welt spricht. Und vielleicht, wenn es kommt nicht auf diese zarten, liebevollen, warmen Gefühle an, sondern hier kommt es darauf an, dass wir etwas tun, was dem anderen gut tut. Und wenn wir alleine anfangen, für ihn zu beten, dass Gott ihn reichlich segnet und dass wir uns freuen, wenn es ihm gut geht, egal was er uns angetan hat, dann ist das schon ein Akt der Barmherzigkeit, was wir gelernt haben von unserem himmlischen Vater. Und wenn wir es dann noch schaffen, ihm zu begegnen und was Gutes zu tun, direkt. Das zweite, barmherzig in unserem Reden. Zweite Herausforderung, Barmherzigkeit in unserem Reden. Jakobus spricht davon, redet so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Denn das Gericht wird ohne barmherzig sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Verbinde mit deinem Reden Barmherzigkeit. Ich bin aufgefordert, gegenüber unseren Politikern barmherzig zu sein. Sie hatten wahrlich kein einfaches Jahr. Das Jahr 2020. Unsere Bundeskanzlerin in ihrer Neujahrsansprache sagte, sie habe keines ihrer Amtsjahre, wovon mittlerweile, glaube ich, 15 oder jetzt das 16. kommt, gesagt, keins ihrer Amtsjahre war so schwer wie 2020. Ihr Lieben, es ist leicht, über die Fehler, und davon sind viele begangen worden, leicht, die Fehler herauszustellen und vorzuhalten und zu sagen, was lief nicht alles falsch und schief. Aber die Jahreslosung, ihr Lieben, fordert uns auf, für unsere Staatslenker zu beten und nicht ihnen ihre Fehler nachzutragen, sondern auch mal nachsichtig zu sein. Darf ich fragen, wie redest du? Wie reden wir über unsere Politiker, über unseren Arbeitgeber, über unsere Arbeitskollegen und Kolleginnen? Wie reden wir über unsere Lehrer oder Lehrerinnen? Oder über unsere Geschwister in unserer Gemeinde? Ist es geprägt von Barmherzigkeit? Fehler rausstellen kann jeder. Ihr Lieben, was können wir dankbar sein, dass Gott barmherzig ist, nicht wahr? Wir hätten keine Ahnung, was Barmherzigkeit wäre, wenn Gott es nicht wäre. Und dabei ist das so eine schöne Eigenschaft. So eine lebenswichtige Eigenschaft für uns. Es gibt mindestens zwei starke Gründe, warum wir es lernen sollten, uns in Barmherzigkeit zu verbessern. Erstens, wir müssen es, weil Gott so ist. Wir müssen es, weil Gott so ist. Und die einzig wahre Lebensform, die es am Ende geben wird und die überlebt, ist, so zu sein wie Gott. Und das Zweite, und das ist mal ein Satz gewesen, den ich von unserem Bibelschuldirektor, der sich bei mir eingeprägt hat, das war, glaube ich, der erste Tag auf der Bibelschule damals, im September 1994, in der Eröffnungsandacht. Dort sagte er, und das hat mich immer begleitet, ich rufe diesen Satz ab und zu ab. Er sagte, wir müssen barmherzig sein, weil wir Barmherzigkeit brauchen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ihr Lieben, nicht nur wir sind es, die es lernen müssen, mit anderen barmherziger zu werden. Andere müssen es auch lernen, mit uns barmherziger zu werden. Und gemeinsam lernen wir es von der Barmherzigkeit Gottes. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.